die sind alle ernsthaft und wollen gute Bücher schreiben. Ich habe bis jetzt keinen gesprochen, der gesagt hat, jo, das mache ich mal so nebenbei.
Rheinwerk Readme.
Herzlich willkommen zur Nullnummer eines völlig neuen Rheinwerk-Podcasts. Ich bin Stefan Proksch, Marketingleiter beim Rheinwerk Verlag. Nullnummer deshalb, weil die erste Folge dann bald hier in diesem Feed erscheinen wird. In diesem Podcast wird unser Autor Christian Ullenboom andere AutorInnen und SpeakerInnen von Rheinwerk interviewen. Und ich dachte, für diese erste Folge drehen wir den Spieß mal um, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es da als Interviewer zu tun habt. Und in diesem Sinne, hallo Christian.
Hallo Stefan, danke für die Einladung und die schöne Vorstellung.
Ich habe jetzt den großen Vorteil, im Gegensatz zu allen anderen HörerInnen, dass ich schon in die ein oder andere Aufnahme, die du bereits gemacht hast, hineinhören konnte und weiß deshalb auch, wie du ungefähr deine Gespräche aufbaust. Und ich dachte, für den ersten Teil dieses Podcasts machen wir das ganz genauso. Ich möchte erstmal erfahren, wer du eigentlich bist und was dich zum Rheinwerk-Autor gemacht hat. Und deswegen fange ich vielleicht mal ganz früh an. Du hast ja mal Informatik studiert, aber davor gab es ja noch mehr. Wie war denn der Weg bis dahin?
Ja, also meine Eltern haben sich gepaart und irgendwann kam ich dann als Ergebnis raus. Und ungefähr 9 Jahre später haben mir meine Eltern dann den C64 geschenkt und das war dann mein Einstieg in die Computerwelt gewesen. Und von dort ging es eigentlich weiter, Stationen Richtung Studium und dann Büchern. Dazwischen lag noch eine Zeit, wo ich dann angefangen habe zu programmieren. Der C64, als ich den damals bekommen habe von meinen Eltern, da fehlte mir ein Hintergrundspeicher. Ich hatte keine Datasette und ich hatte kein Diskettenlaufwerk. Das heißt, Computer einschalten, Computer ausschalten und das war's dann. Und dann blieb mir nichts anderes übrig, als das Basic-Handbuch abzutippen und auszuprobieren. Und ich glaube, das hat mich davor bewahrt, auch so in die Spieleszene abzudriften. Ja. Denn ich weiß, viele aus meiner Generation haben dann gerne Spiele gespielt. Und ich konnte das halt nicht. Und die Datasette gab es dann erst etwas später, weil bei uns waren Geschenke immer ganz gerne gekoppelt an Weihnachten und Geburtstag. Also ich bin ein Märzkind, ein Fisch. Und gut, wir wissen alle, wann Weihnachten ist. Das heißt, das waren immer so die großen Tage bei mir im Leben, wo es dann Geschenke gab. Und so musste das alles so ein bisschen verteilt werden. Und bis ich dann den ersten Hintergrundspeicher bekam, ja, habe ich mich schon mit dem Basic-Handbuch beschäftigt und habe damit Programmieren gelernt. Und das war eigentlich mein Einstieg gewesen. Und das wollte ich eigentlich dann ab dem Zeitpunkt immer nur noch machen. Und dann habe ich mich auch irgendwie so durch das Abitur gequält, weil ich schon genau wusste, Note egal, ich will Informatik studieren. Das war's. Dann habe ich das Informatikstudium mal abgeschlossen. Und während der Zeit, als ich Informatik studiert habe, habe ich auch Java kennengelernt. Mhm. Also Java war damals, mittlerweile ist Java 30 Jahre alt, eine neue Programmiersprache. Und folglich, als ich doch angefangen habe, vor vielleicht, weiß nicht, 45 Jahren oder so mit dem Programmieren, war es halt Basic gewesen und Assembler eine lange Zeit und dann C, ein bisschen C++. Ich glaube Pascal war dabei, Oberon nicht wirklich, aber das waren so die alten Programmiersprachen, mit denen ich in Kontakt gekommen bin. Und im Studium bin ich ja mit Java in Kontakt gekommen und es war schon immer eine Lernstrategie von mir gewesen, das aufzuschreiben, was ich lerne. Denn wenn man versucht aufzuschreiben, was man weiß, entlarvt man sich schnell dabei, was man nicht weiß. Mhm. Weil das Gehirn biegt Informationen immer ganz gerne gerade. So nach dem Motto, alles ist gut, du weißt alles. Und das ist an sich ein sehr schönes, geschlossenes Weltbild, was du hast. Denk mal nicht zu sehr darüber nach, sonst kommst du in Bereiche rein, die dir nicht gefallen würden. So funktioniert irgendwie unser Gehirn und dann habe ich eben viel aufgeschrieben und daraus ist das Buch entstanden.
War dir das sofort bewusst, dass dein Gehirn so funktioniert? Weil auch ich habe Anfänge in Basic, allerdings auf dem Amiga 500 seiner Zeit. Und dann habe ich auch natürlich die ersten Listings abgetippt, wie das halt so war aus Spielezeitungen oder was auch immer. Habe dann eigene Sachen probiert. Und dann gab es irgendwann, habe ich so eine Seite gebaut, da flog so ein kleines Flugzeug-Sprite von links nach rechts über den Bildschirm und dann flog es rechts raus und es kam halt nicht wieder auf der anderen Seite zurück, wie ich das von den Spielen kannte. Und an der Stelle bin ich dann gescheitert. Also da hat meine Programmierkarriere geendet, weil ich nicht wusste, wie mache ich das denn jetzt? Mhm. Wie war das bei dir? Also irgendwo muss ja dann dieses Ding sein, ich möchte da jetzt tiefer rein.
Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, dass Programmieren erstmal eine kreative Tätigkeit auf der einen Seite ist und zum Zweiten ist man natürlich dann Herr und Meister über einen Computer, den man dann befehlen kann, etwas zu tun. Ich weiß nicht, ob das so eine Ader in mir ist, dem Computer zu sagen, tu das, so dieser imperative Befehlston, mach das jetzt, wobei wir alle wissen, wie toll das in der Praxis funktioniert, denn der Computer macht nie was, was man will. ich hatte, glaube ich, irgendwie Spaß daran gehabt, mich kreativ auszuleben und das kann man natürlich mit Programmieren wunderbar machen. Also vielleicht kommen wir nochmal auf das neue Thema irgendwie KI und LLMs, wo wir noch mehr kreativ sein können, ohne jetzt wirklich programmieren zu können. Aber ich glaube, das hat mich damals gereizt, etwas schaffen zu können. Weil es ist im Grunde eine intellektuelle Spielerei. Eine Programmiersprache ist als künstliche Sprache so anzuwenden wie ein Satz von Regeln. Und wenn du die Regeln beherrschst, kommt am Ende ein Ergebnis raus. Und ich glaube, diese Spielerei, für mich ist Code etwas, was man so wie Knete formt. Und am Ende kommt ein funktionierendes Programm raus. Und ich glaube, das fand ich schon immer toll und interessant.
Genau. Und inzwischen bin dann auch ich, dem das Sprite halt nicht wieder zurück auf der anderen Seite reinflog, durch Vibe-Coding in der Lage, solche Sachen zu machen. Und dann ist die Kreativität plötzlich wieder da. In der Tat. So, Informatik studiert, dich für Java interessiert. Das macht einen ja aber noch nicht zum Bestseller-Autor. Ich kenne die Geschichte natürlich und du erzählst sie auch an einer oder anderen Stelle in den nächsten Episoden. Aber jetzt hast du hier die volle Breite. Wie ging das denn los damals, als der Rheinwerk Verlag noch Galileo Press hieß?
Ja, wenn ich mal auf Punkt 0 zurückspule. Als ich damals in der Projektgruppe wenn du Student bist, musst du ja in der Projektgruppe irgendwas machen. Und damals war noch nicht richtig klar, welche Programmiersprache wir in der Projektgruppe verwenden werden für das Projekt. So typische Kandidaten waren damals so C++ und eben Java, was da super neu war. Ich glaube, Version 1.1, das dürfte es ungefähr gewesen sein. Und ich habe so einen kleinen Mini-Vortrag vorbereitet, weil ich sagte, okay, das finde ich irgendwie spannend, das möchte ich den anderen mal vorstellen. Und das waren so die ersten Berührungen, die ich mit Java hatte. Und in der Projektgruppe war ein Kommilitone gewesen, der mich gefragt hat, ob ich nicht für die Arbeitsagentur, fürs Arbeitsamt, ob ich nicht Weiterbildungen, Schulungen geben könnte. Und da es damals Java ist jetzt, wie gesagt, 30 Jahre alt und das heißt, das müssen dann vor 28, 29 Jahren gewesen sein, also das ist schon echt lange her. Damals gab es nicht wirklich Literatur. Also ich glaube, vielleicht was Englischsprachiges gab es. Aber für meinen Kurs, den ich damals gehalten habe, brauchte ich Unterlagen. Und dann habe ich mir eben das selber beigebracht auf der einen Seite oder es runtergeschrieben auf der anderen Seite, nicht nur für mich, um quasi eine Struktur für mich im Kopf zu haben und Sachen zu lernen und runterzuschreiben, sondern auch eben ein Lehrwerk zu haben für den Kurs. Und das wuchs dann immer weiter und interessanterweise aus meiner Arbeit, die ich damals in der Projektgruppe abgeben musste über mein Thema Java, wurde dann später das existierende Vorwort des fast schon fertigen Buchs. Also das heißt, so intensiv habe ich damals geschrieben, dass nach der Zeit, wo jeder seine Arbeit nach abgeben musste, ich im Grunde das Vorwort, wie gesagt, verwuschelt habe und das war dann meine Seminararbeit damals gewesen. So fing das Ganze an und ich hatte das Buch, was ich damals mit FrameMaker gesetzt habe, ich denke, ich habe das an der Uni geschrieben, ich weiß gar nicht, ob ich auf meinem PC damals FrameMaker hatte, keine Ahnung, jedenfalls bestimmt nicht legal.
Früher hatte man ja einfach Software, genau.
Früher hatte man sowas. Dann hatte ich das in PDF auf meine Webseite gesetzt und irgendwann sind dann auch Verlage auf mich aufmerksam geworden, haben mich angeschrieben. Und damals kannte ich die Verlagslandschaft nicht wirklich. Ich kannte natürlich so damals die großen Schwergewichte aufgewachsen. Das dürfte bei dir auch so gewesen sein. Was so Data Becker, so das kannte man dann irgendwie als Verlag. Oder Cybex als Verlags und natürlich Addison Wesley. Und da waren so ein paar Verlage bei, die gefragt haben, aber die haben mir alle nichts gesagt. Entweder, weil ich ignorant war und dumm war und ich kannte die Verlage nicht, oder sie waren wirklich klein, eins von beiden. Aber ich habe zu keinem der Verlage irgendwie Ja gesagt. Ich hatte mich da nicht so richtig wohlgefühlt. Und irgendwann gab es dann eine Anfrage an Galileo Computing. Und als ich mich so ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt habe, das ist im Grunde das Überbleibsel von Addison Wesley in Deutschland war, habe ich gedacht, das sind Leute, die sich auskennen, da will ich hin. Mhm. Und so ist dann der Kontakt zustande gekommen, dass die auf mich zugekommen sind und ja, ich die quasi ausgewählt habe, dass ich sagte, mit euch möchte ich das ganz gerne machen. Hier ist das Buch, wie geht's weiter? Und dass das Buch natürlich irgendwann mal erfolgreich sein wird, konnte ich überhaupt nicht vorhersehen. Und ich habe ein Buch nie so geplant. Also ich sehe mich als Fachdidakt, der das runterschreibt, was mir irgendwie in den Sinn kommt, wie ich denke, okay, so funktioniert eine Gliederung, so kann man Leuten Java beibringen. Aber dass das Buch jemals erfolgreich sein wird, da habe ich überhaupt nicht gedacht. Also das, also ich glaube, man setzt sich als Autor nicht unbedingt hin und sage, ich schreibe jetzt ein sehr erfolgreiches Buch und das wird alle anderen Bücher verdrängen. Juhu! Ich glaube, so funktioniert das nicht.
Der Titel des Buches ist Java ist auch eine Insel. Jetzt arbeite ich ja im Marketing und würde sagen, naja, ein Teil des Erfolgs dieses Buches ist natürlich auch dieser verrückte Titel. Erinnerst du dich daran, wie der entstanden ist?
Absolut. Ich habe ja nicht nur Informatik studiert, sondern in Paderborn kann man nicht rein Informatik studieren. Man muss immer ein Nebenfach haben. Ich habe mit Mathe als Nebenfach angefangen, habe auch tatsächlich bis zum Grundstudium Mathe mitstudiert und habe dann nach dem Grundstudium gemerkt, die Mathematiker sind genauso bekloppt wie die Informatiker auch. Ich will mal mit anderen Bekloppten zu tun haben. Und da habe ich Psychologie als Nebenfach gewählt. Die haben auch eine an der Klatsche, aber anders. Also eigentlich haben alle irgendwie einen Schuss weg. Aber dann bin ich quasi gewechselt zu den Psychologen. Und das war spannend gewesen, weil einer insbesondere der damaligen Professoren gerne mit Informatikern zusammengearbeitet hat und auch schöne Themen gehabt hat. Und im Studium hast du halt solche Themen wie kognitive Psychologie, was ich dann schwerpunktmäßig auch gemacht habe. Und damals hatten wir uns beschäftigt mit Assoziationen und insbesondere Assoziationsnetzen. Also das konnte man als frühes Prediction Model eigentlich schon der KI zuordnen. Und dann ging es darum, wie Wörter sich in der Assoziation im Laufe der Zeit ändern. Und das ist ganz spannend, weil für mich war Java ein gutes Beispiel dafür, dass wenn du heute Softwareentwickler sagst, ich mach was mit Java, würde offensichtlich jeder sagen, ja, die Person macht was mit der Programmiersprache, aber Java. Wenn du die Leute vor 30 Jahren gefragt hättest, ich mache was mit Java, da gab es Java noch nicht, hätte jeder sofort an die Insel in Indonesien gedacht. Und im Grunde drückt der Titel einfach diese Assoziationsänderung aus, dass Java ja immer noch eine Insel ist und nicht nur eine Programmiersprache ist. Das nimmt das sozusagen pointiert auf die Schippe. So ist der Titel entstanden für das Buch.
Ja, und nicht wenige sagen, dass dann auch die Verlagsgeschichte eng damit zusammenhängt, dass manche sagen, ja, das ist doch der Verlag mit der Insel, eben weil dein Buch dann auch so erfolgreich geworden ist. Inzwischen ist es in der 18. Auflage erschienen. Was
kann sein.
Was macht das mit einem, wenn ein Buch immer und immer wieder aktualisiert werden soll, muss, darf?
Also bis jetzt kam ja der Wunsch, das Buch zu aktualisieren, immer von mir. Also ich bin ja normalerweise, ich bin normalerweise der zum Verlag geht und sagt so, hey, lass uns eine neue Auflage machen, neue Java-Version ist durch. Und mittlerweile ist es so, dass durch das LTS-Release, was teilweise mal 3 Jahre lang und jetzt 2 Jahre lang ist, immer so ein bisschen gebremst wurde und sagen, ja, Christian, können wir nicht wieder eine neue Auflage machen? Ach so, nachvollziehbar. Aber eigentlich war ich immer derjenige, der sagte, oh, wir müssen alle neuen Features reinbringen. Natürlich gehört es zum Erwachsenenwerden dazu, zu lernen, das geht nicht immer. Und B, die Wirtschaft tickt eben nicht so, dass sie insbesondere bei Java jede Version mitnimmt. Also gerade Unternehmen schauen schon nach LTS, Long-Term Support Releases. Also das heißt sowas wie ganz früh Java 8 oder dann später Java 11, Java 17, 21, 25. Und da sind wir beim 2-Jahres-Rhythmus, was in Unternehmen interessant ist. Und letztendlich habe ich das auch irgendwie akzeptiert und sehe das heute entspannter, dass ich sage, ja, dann machen wir halt nicht jedes Jahr ein Update, sondern alle nur 2 Jahre. Damit kann ich auch leben. Wie gesagt, früher war das anders gewesen. Da wollte ich immer mehr drin haben und wollte auch was aktualisieren. Auch natürlich, weil in der Anfangsphase noch mehr Ungenauigkeiten in der Insel. Aber ich würde nicht sagen, Fehler gab es in der Insel tatsächlich nie so richtig harte Fehler, ne, wo du sagst so, ey, das ist aber Quatsch, sondern eher so Ungenauigkeiten, wo du sagst, ja, okay, das könnte man fehlinterpretieren, das ändere ich mal. Und dann habe ich mir natürlich immer gewünscht, dass ja so eine aktualisierte, fehlerfreiere Version dann sofort auf den Markt kommt. Also das war immer eine Motivation für mich, nicht zu sagen so, oh Gott, ich weiß, da sind total viele Fehler drin, Ungenauigkeiten, ah, wie ist das dämlich, aber jetzt kann ich erst das Buch in 2 Jahren aktualisieren. Wie gesagt, damals wollte ich halt das, ja, sozusagen das neueste Buch immer mit allen Korrekturen immer so schnell wie möglich auf den Markt kommt. Aber wie gesagt, mittlerweile sehe ich das entspannter, weil ich weiß, fachliche Fehler, würde ich sagen, gibt's nicht in der Insel. Dafür mache ich das auch schon lang genug. Und ich sehe auch, ja, eine super neue Java-Version zu erklären, wäre auch für den Markt gar nicht so spannend. Das habe ich eben im Laufe der Jahrzehnte, glaube ich, gelernt.
Aber zum Glück zwischen 2 Inseln und wahrscheinlich auch parallel, es ist ja nicht das einzige Buch, das du beim Rheinberg Verlag geschrieben hast. Wenn man uns im Webshop mal nach Ollenbohm sucht, dann sieht man da das komplette Konglomerat. Du hast eben gesagt, naja, Java vor 30 Jahren war was anderes. Ich will jetzt hier gar nicht irgendwie vorgaukeln, dass ich dazu was sagen könnte, aber so eine Programmiersprache, verändert die sich auch im Laufe der Zeit, so wie du dich verändert hast, so wie ich mich verändert habe? Passiert da was?
Ja, ich bin dicker geworden und die Programmiersprache auch. Also ich glaube, diese Analogie dürfte passen. Ja, also es gibt einige Fehlentscheidungen, die man in Java getroffen hat, um möglichst schnell auf den Markt zu kommen, die man, glaube ich, heute bereut. Also wir brauchen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber so bei den Datentypen oder bei der Organisation der Typen in Pakete, da war man etwas bequem gewesen, hat gesagt, ja, das machen wir mal so, dann kann man das schneller umsetzen und ja, nur ein Typ im Paket, so, ja, das wäre ja nicht so toll, machen wir alles mal in ein Paket, sowas in der Richtung. Und Java hat sich natürlich da angepasst und geändert. Was mir in Java eigentlich ganz gut gefällt, ist die Tatsache, dass man im Java-Universum eigentlich nicht so arrogant ist, sondern sich anschaut, was funktioniert in anderen Programmiersprachen ganz gut und dann übernimmt man das. Für mich so ein Gegenbeispiel ist C#. Wenn man sich die Sprachspezifikation von C# mal anguckt, auf den ersten Seiten steht sowas drin wie C# ist das Beste aus und dann kommt irgendwie, ich weiß es nicht genau, C++ und Smalltalk, aber Java steht da gerade nicht. Aber damals war völlig klar, C# ist eine Antwort auf Java. Also da hat sich Microsoft irgendwie nicht getraut zu sagen, so hey, das ist unsere Antwort auf Java. Und umgekehrt sieht das eben anders aus. Im Java-Universum sagt man heute gerne bei neuen Sprachfeatures, das funktioniert in C# ganz gut. Lass uns das auch in Java machen. Die haben damit gute Erfahrungen gemacht. Und insofern lebt eine Sprache immer weiter, weil auch die Anwendungsfälle einer Sprache sich ändern. Also früher spielte objektorientierte Programmierung eine große Rolle. Mittlerweile ist es etwas, was wir so datenzentrierte Programmierung nennen, dass der Umgang mit Daten und die Auswahl von Daten etwas mehr in den Fokus gerückt ist. Und dann nimmt die Sprache diese Trends auch mit auf. Also daher gibt es eigentlich immer was sich so ergänzt. Und es gab so eine dunkle Phase, wo Java sich eigentlich gar nicht weiterentwickelt hat. Das war so zu Zeiten Java 6, Java 7. Java 5 war ein großartiges Release gewesen mit vielen Neuerungen. Und dann kam so ein dunkles Zeitalter. Aber in den letzten Jahren hat Java doch ordentlich Fahrt aufgenommen und ist weiterhin eine super wichtige Programmiersprache.
Du schreibst jetzt gerade auch an einem C-Buch für den Verlag. Ja. Du bist ja nicht hauptberuflich Autor. Ist das wichtig, wenn man nicht für den Autor, sondern auch für das berufliche Fortkommen, dass man immer auch den Fokus offen hat in Richtung anderer Programmiersprachen?
Also ich würde erst mal sagen, dass ich nur über das schreibe, was ich benutze. Also Technologien, in der ich mich gut auskenne. Also ich würde jetzt nicht sagen, ach, ich glaube, ich hätte mal Spaß am Thema X. Und deswegen schreibe ich mal über das Thema X ein Buch. Das würde ich nicht machen.
Also, du meinst jetzt aber auch nicht die Plattform, auf der man ja nicht mehr sein möchte. Also.
ja. Also letztendlich, glaube ich, kommt das aus dem Interesse heraus, das, was ich in meinem Kopf habe, einmal strukturiert unterzuschreiben. Und mit dem C-Buch ist es eigentlich genauso. Ich verfolge viele Programmiersprachen, weil ich immer ganz gerne Compilerbau gemacht habe und auch ganz früh in meiner Jugendzeit ich auch schon die ersten Compiler gebaut habe, für den C64 schon Spracherweiterungen in Assembler programmiert habe. deswegen blieb immer das Interesse an Sprachen. Also so kriege ich grob mit, was bei C-Sharp passiert oder was jetzt aktuell Rust ist ein großes Thema, was da passiert. TypeScript ist ein großes Thema. Das verfolge ich schon, obwohl ich die Programmiersprachen nie aktiv benutze. Eigentlich bin ich tatsächlich so ein Kind von Java und JavaScript eine Zeit lang und C. Also ich würde sagen, diese drei Programmiersprachen, insbesondere Java, kenne ich schon sehr, sehr gut, sodass ich mir zutraue, auch ein umfassendes Handbuch darüber zu schreiben.
Und wo nutzt du die im Alltag, also im beruflichen Alltag, jenseits des darüber Schreibens?
Ja, bei Projekten. Mhm. Wenn ich Kundenprojekte realisiere, dann nutze ich natürlich die Programmiersprachen. Heute ist es.
Was sind das für Projekte? Also letztlich wollte ich genau dahin, was machst du eigentlich, wenn du nicht Autor bist?
Eigentlich Autor sein. Also primär bin ich Consultant und IT-Trainer. Das heißt, Unternehmen holen mich zu sich, wenn sie Projekte realisieren möchten. Und dann gebe ich Weiterbildungen bzw. plane mit denen die Systemarchitektur. Normalerweise ist mein Leben eher einfach, dass ich anderen Leute sage, was sie programmieren sollen und gucke dann drüber und sage, aha, oder das ist meine primäre Tätigkeit heute. Früher war es so, dass ich eher wirklich auch in Projekten mitgearbeitet habe. Das mache ich jetzt aber schon einige Zeit nicht mehr.
Das ist interessant, weil wenn man Autor ist und Bücher schreibt, dann erzählt man den Leuten was. Wenn man Seminare gibt, so wie du, dann erzählt man den Leuten was. Wenn man in Kundenprojekte gerufen wird, dann haben die Leute ein Interesse, aber sie wollen ja, dass du ihnen etwas erzählst, machst, entwickelst. Und dann hast du dich beim Verlag gemeldet und hast gesagt, ich hätte mal Lust auf so einen Podcast. Da bist du aber plötzlich der Zuhörende. Wie kommt das?
Also ich sehe da gar keinen Widerspruch drin, wenn in dem Moment, wo du über Programmiersprachen schreibst, musst du ja auch erstmal aufnehmen. Du musst es aufnehmen, lesen, verarbeiten. Genauso wie du dich mit einer Person oder dem Werk einer Person beschäftigst du dich im Grunde mit Bibliotheken und Programmiersprachen. Ich glaube, das ist relativ ähnlich, dass man sich Zeit nimmt und darauf einlässt. Und beim Interview, glaube ich, ist es ganz ähnlich. Also du sagtest ja auch, dass du dich vorbereitet hast auf mich. Und du hättest ja in der Zeit auch ein Programmiersprachen.
Man merkt es vielleicht jetzt gerade nicht.
Du hättest ja auch ein Buch über die Programmiersprache Java lesen können in der gleichen Zeit. Ich glaube, das ist halt ganz ähnlich. Und ich glaube, es macht einfach Spaß, gewisse Dinge zu lernen, zu verstehen. Und was ich mir vorgenommen habe bei den Autoren, die ich im Podcast habe, dass ich mindestens eins der Bücher lese. Mhm. Und da sind dann eher kürzere Bücher dabei. Jetzt wie beim Linux-Buch von Dirk und den Co-Autoren ist das Buch ein bisschen dicker. Und bringt mich dann auch in Bereiche rein, wo ich eigentlich überhaupt nichts mit zu tun habe. Also Administration ist so überhaupt nicht meine Welt. Das finde ich auch immer ganz, ganz fürchterlich. Aber das lese ich dann halt. Und um selber ein bisschen was zu lernen und über das Aufgabengebiet der Autoren, also Autorinnen oder Autoren.
Ja, als du dich bei uns gemeldet hast und ich gesagt habe, ich brauche schon so ein bisschen ein Konzept, wo wollen wir eigentlich hin mit diesem Podcast, wo willst du hin mit diesem Podcast, hast du auch gesagt, dass es dir wichtig ist, dass diese Gespräche, also jenseits dessen, was die Leute beruflich machen und was vielleicht auch das jeweilige Thema, das Steckenpferd der Person ist, dass du gerne wissen möchtest, wer diese Menschen sind und diese Gespräche sollen auch zeitlos sein. Dieses Thema Zeitlosigkeit, hört man auch in den Episoden, die ich jetzt schon hören durfte. Warum ist dir das wichtig, dass das eben nicht etwas Aktuelles ist, sondern was man vielleicht auch in 2 Jahren noch mit Gewinn hören kann?
Ja, ich denke, als Autor machst du eine Tätigkeit, die erstmal per se zeitlos ist. Das heißt, als Autor gewöhnst du dir gewisse Arbeitsweisen an, wie du Themen aufnimmst, wie du sie verarbeitest, wie du sie runterschreibst. Du hast einen gewissen Ablauf. Und das finde ich eigentlich viel interessanter als jetzt das Thema als solches. Ich wollte in den Podcast schon das Thema darstellen, denn diejenigen, die den Podcast hören, interessieren sich ja vielleicht nicht nur für die Person, sondern auch für das Thema, was diese Person über das Thema zu sagen hat. Aber auf der einen Seite gibt es schon ziemlich viele News-Seiten und das kann man sich anhören und das ist weg. Wir kennen, glaube ich, alle den Spruch, nichts ist langweiliger als die Zeitung von gestern. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt die Autoren fragen würde nach irgendetwas Punktuellem, was jetzt gerade passiert, dann wäre es merkwürdig, wenn man sich den Podcast in 1-2 Jahren anhört, wo man denkt so, hä, das ist schon lange vorbei, was ist denn das? Also deswegen finde ich es eher interessant, auf die Methodik quasi der Autorinnen und Autoren einzugehen. Also wie arbeiten sie oder vielleicht wo sehen sie auch durch die Zukunft? Also irgendetwas, was so ein bisschen, ja, ein bisschen länger anhält von der Information her als jetzt irgendwie sowas, was Punktuelles, was ihnen jetzt stattfindet. Also das finde ich irgendwie spannender. Wie gesagt, es gibt unglaublich viele Leute, die Podcasts haben und dann das tagesaktuelle Geschehen oder irgendwie News, KI-News. Also KI-News ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Also wenn du jetzt KI-News dir anschaust, die vielleicht von Moore aufgenommen waren, dann würdest du denken so, was, wir sprechen von einem Kontextfenster von 20.000 Zeichen? Hahaha, wir haben jetzt 1 Million. So, was? Wir haben dieses Modell, was so und so viele Parameter hat? So, hahaha, das ist ja, also das heißt, da merkst du, das wäre ja völlig veraltet. Also deswegen, klar, gibt es Themen, die ich anspreche mit den Autoren, die schon so ein bisschen im Jetzt sind. Aber im Grunde soll es etwas sein, was man sich auch in mehreren Jahren nochmal anhören kann und dann jetzt nicht wirklich veraltet ist. Also das ist zumindest, was ich mir wünsche, dass das etwas Zeitloseres ist.
Das ist dir bislang gelungen. Das ist jetzt natürlich mein Feedback und nicht, um das Ganze hier zu promoten, sondern weil es mir gefallen hat, was ich da gehört habe. Aber das sollen natürlich dann die Hörerinnen und Hörer alle selber entscheiden. Du hast eben schon gesagt, du hast dich da ja auch auf fachfremdes Terrain gewagt. Also mit Petra Sammer beispielsweise wirst du in einer der zukünftigen Episoden über Storytelling sprechen, was, würde ich jetzt mal behaupten, nicht direkt dein Steckenpferd ist. Also du hast hier gleich zwei Sachen. Erstens, du bist der Host und musst zuhören. Und zweitens, bei einem Thema, das jetzt vielleicht nicht deins ist. Willkommen in meinem Leben gerade. Was hat das mit dir gemacht? Oh Gott, das war jetzt so eine Markus-Lanz-Frage.
Was hat das mit dir gemacht? die Frage, die ist natürlich sehr gut. Und tatsächlich war das, was ich mit Petra gemacht habe, aus zweierlei Sicht schwierig für mich. Weil erstens war es das erste Interview, was ich geführt habe. Und zweitens war das tatsächlich etwas, was absolut fern von meinem Core-Themen ist. Deswegen war das für mich schon anspruchsvoll, erstens mich einzuarbeiten, zweitens Fragen vorzubereiten. Aber ich mache das auch, um neue Themen zu lernen. Mhm. Deswegen auch, dass ich möchte von jedem mindestens ein Buch lesen, weil mich das interessiert. Und Lernen fand ich schon immer schön und das fand ich jetzt nie unangenehm. Gut, das Lernen in der Schule ist sehr unangenehm, aber das eigene Lernen, wo man sich aussuchen darf, was man lernt, das war immer schön. Das hat mir immer Spaß gemacht. Und das ist ja jetzt ein freiwilliges Lernen. Und es ist einfach schön, auf neues Terrain zu kommen. Und mir ist wieder aufgefallen, wie isoliert die Fachbereiche sind. Das habe ich gerade an Petra ziemlich gut gemerkt, die in ihrem Bereich bekannt ist. Und ich kannte sie gar nicht. Jetzt könnte man natürlich sagen, oh, Herr Ulmer, keine Ahnung von der Welt und so, der kennt das alles nicht. Aber vielleicht ist das einfach so normal, dass wir schon in unserer kleinen Bubble leben und mit dem oder was denn außerhalb der Bubble passiert, dass wir dort wenig Menschen haben oder Menschen kennen, wenig Themen kennen. Und da ist mir das wieder besonders aufgefallen. Und was ein spannendes Thema ist. Und wie isoliert ich manchmal einfach dann in meiner Java oder Programmiersprachen oder vielleicht auch Retro-Computer-Bubble bin, dass ich da Leute kenne oder dass ich da auch vielleicht Personen kenne, die Podcasts machen oder YouTube-Kanäle haben. Aber fern davon gibt es eben noch so viel mehr, womit ich, und ich vermute, andere geht das ebenfalls so, einfach überhaupt keine Berührungspunkte habe. Also wenn du mir jetzt sagst, ey, ich bin totaler Pferdeliebhaber und da kann ich dir eine Stunde was über Pferde erzählen, würde ich sagen, naja, cool.
Erzähl mir was vom Pferd.
Pferde? Habe ich keine Ahnung. Erzähl mir was vom Pferd. Ja. Und ich glaube, es gibt halt einfach so unglaublich viele Themengebiete. Und deswegen finde ich spannend, dass man mal mit Leuten spricht, die ein völlig anderes Thema abarbeiten. Und da kann ich Fragen stellen und etwas lernen. Das finde ich schön.
Hast du denn jetzt schon nach den ersten wenigen Gesprächen eine Gemeinsamkeit bei euch entdeckt? Also auch wenn die Themen unterschiedlich sind, aber dass das, was Autorinnen und Autoren ausmacht, dass die doch irgendwie am Ende irgendwas eint?
Ja, die sind alle ernsthaft und wollen gute Bücher schreiben. Ich habe bis jetzt keinen gesprochen, der gesagt hat, jo, das mache ich mal so nebenbei. Also alle nehmen sich sehr viel Zeit, sind sehr gewissenhaft. Und da war keiner, die jetzt tatsächlich sowas geäußert haben, sowas Abfälliges, dass sie das Schreiben nicht ernst nehmen. Also alle nehmen das Schreiben ernst, kleben teilweise länger an Sätzen, sind unzufrieden damit mit Formulierungen, wenn sie später über das Buch drüber gucken, dass sie große Teile überarbeiten wollen. Also das konnte ich zumindest bei allen jetzt irgendwie ablesen. Also eine Detailverliebtheit, wirklich ein gutes Buch zu schreiben. Und nicht einfach sowas hinzurotzen und sagen, das fällt so ab und ich schreibe mal 100 Bücher und mit KI schreibe ich nochmal irgendwie 50 dazu, aber eigentlich geht mir das am A vorbei. Genau das konnte ich halt nicht ablesen, sondern wirklich eine Verliebtheit in das Thema, auch wenn sie vielleicht wissen, dass es ein exotisches Thema ist, aber so die Liebe zum Thema und zur Verschriftlichung konnte ich bei allen eigentlich raushören.
Das ist vielleicht ein ganz guter Moment, weil bislang haben wir überhaupt gar nicht gesagt, wie dieser Podcast hier heißt, weil das wusstest du bislang auch noch gar nicht. Auch bis jetzt weißt du es noch nicht. Das Lustige ist, alle, die jetzt wahrscheinlich hier eingeschaltet haben, wissen es, weil sie schon gesehen haben, wie der Podcast heißt, den sie da abonniert haben. Ich hatte zwischendurch, das war dann wieder so eine bekloppte Idee aus meinem Gehirn, hatte ich die Idee, wir können das Ding ja auch Christian ist auch ein Autor nennen. Hatte da ein bisschen Gegenwind, weil es dann hieß, naja, aber wenn der Christian das nicht mehr moderiert, dann ist das doof. Und ich sage, wir können ja jetzt nicht schon über das Ende reden. Wir fangen gerade erst an. Wir sind dann aber bei dem Titel gelandet, Read Me, Gespräche mit AutorInnen.
Ja, das ist gut.
Woran denkst du, wenn du Read Me hörst?
Ja, lies mich. Also natürlich ist eine Readme-Datei zumindest im Programmierkontext etwas ganz Wichtiges, weil es immer das Erste ist, womit man zu tun hat. Wenn man ein Projekt aufmacht, dann macht man sich immer die Readme-Datei auf.
Ah, Beta-Test bestanden. Dankeschön.
Hast du Glück gehabt, aber das ist vielleicht das falsche Publikum, wenn du mich als ITler fragst. Ja, also ich glaube, das ist auch ein guter Hinweis, dass man grundsätzlich mehr lesen sollte. Also lies mich und hör zu. Ja, das passt.
Genau, und dann eben aber auch die Frage, ist das was du bei allen ausgemacht hast, mit denen du gesprochen hast, dass sie gerne gelesen werden wollen? Also auch Read Me?
Das
im Sinne von Read My Book?
Das würde ich nicht so sagen. Also ich sehe bei allen Autoren keine Selbstdarsteller. Das habe ich bei keinem rausgehört, dass die Bücher schreiben, um berühmt zu werden. Es ist eher etwas, ich will nicht sagen unangenehm für diejenigen, dass sie ein Buch geschrieben haben und vielleicht damit in der Öffentlichkeit stehen. Ich hatte nicht den Eindruck gehabt. Also das waren eigentlich alles Autoren, die nicht selbstverliebt sind und sagen, ich möchte, dass die Welt weiß, wie schön ich bin und wie gut ich bin und wie toll ich ein Thema kann. Deswegen schreibe ich ein Buch, damit ich berühmt werde und alle lächeln mich auf der Straße an. Oh ja. Nee, also das überhaupt nicht, bestimmt nicht.
Ich sehe da gerade noch ganz neue Gebiete für dich. Das ist ja toll. Du fragst alle zum Schluss. So kam es mir vor, die Frage, was würdest du anderen AutorInnen oder solchen, die es werden wollen, raten? Jetzt hast du gerade schon gesagt, was es nicht ist. Was ist denn deins, wenn dich das jemand fragt? Was würdest du mir raten?
Zunächst einmal ein Thema richtig gut zu beherrschen. Mhm. Und dann durch das Schreiben findest du eben noch eigene Lücken raus. Also bei meinen Seminaren mache ich das, ich habe ein Schulungsunternehmen und immer dann, wenn wir mit neuen Trainern Kontakt haben, dann würde ich erwarten, dass dieser Trainer, diese Trainerin das Thema perfekt beherrscht und erst dann würde ich der Person erlauben, ein Seminar zu halten. Und genauso würde ich das bei Autoren auch sehen. Man muss das Thema perfekt beherrschen, das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Also es reicht nicht zu sagen, ich finde das irgendwie interessant. Ich lese mir jetzt mal andere drei Bücher um und gucke mir ein paar YouTube-Sachen an und dann schreibe ich das Buch, obwohl ich mit der Technologie in der Praxis nie zu tun hatte. Das würde ich sagen, das sollte man vergessen. Also man sollte wirklich die Erfahrung mitbringen in diesem Thema. Entweder, also primär, wenn man es beruflich macht. Und alle diejenigen, die ich bis jetzt im Interview hatte, hatten das beruflich gemacht. Also das ist deren Job. Peter macht die Beratungen. Sujivan ist derjenige, der ein eigenes Unternehmen hat, der auch in Unternehmen gearbeitet hat. Wenn ich mir Dirk als Systemadministrator angucke, auch er arbeitet faktisch als Systemadministrator. Das heißt, alle die Personen arbeiten damit. Das gleiche mit Uwe Post zum Beispiel, der ein Godot-Buch geschrieben hat. Er ist derjenige, der wirklich in einem Unternehmen auch mit Godot arbeitet. Also ich glaube, das ist halt der Punkt. die Leute verstehen, von dem sie schreiben. Und das würde ich auch jedem Autor raten. Erst das Thema verstehen und nicht sagen, ich habe da Spaß dran, ich arbeite mich irgendwie ein und schreibe ein Buch darüber. Ich glaube, das reicht nicht, um ein gutes Buch zu schreiben. Man kann irgendwie ein Buch schreiben, gerade mit KI, dann gibt man ein paar Stichwörter und bums, ist am Ende ein Buch daraus. Aber was ich gemerkt habe bei dem Java-Buch ist, dass die Leute schätzen, dass viele kleine Detailinformationen drinstehen. Jetzt sei es zum Beispiel, Performance ist immer so ein Standardthema, dass ich sage, okay, aus der Praxis ergibt sich, dass das besser funktioniert als das. Und wenn man zum Beispiel FAQs studiert, häufige Fragen, die Leute haben. Und irgendwann, wenn du halt viele Schulungen machst, kannst du verschiedene didaktische Konzepte auch durchprobieren. Und du lernst dadurch, was die Leute für Fragen im Seminar haben. Und das kann man natürlich wieder dann im Buch zurückspiegeln. Und ich glaube, das ist eine Voraussetzung, die du als Autor haben solltest. Du solltest die fachliche Kompetenz haben, so gut schreiben zu können.
Hast du schon einen perfekten Sneak Peek gegeben auf das, was die Hörerinnen und Hörer hier in Zukunft erwarten können? Jetzt bin ich aber gemein. Alles das hattest du als Podcaster ja nicht. Was würdest du also anderen Leuten mit auf den Weg geben, die sagen, oh, ich möchte auch gern mal andere interviewen?
Mach's einfach. Ich glaube, es gibt so viele Sachen, wo man einfach reinwächst. Und wenn ich mir andere Interviewer anschaue, anhöre, lerne ich natürlich auch dadurch, wie man Fragen stellen kann, wie so ein Gesprächsverlauf ist. Und das kann man einfach mal ausprobieren und seine Podcasts hochladen. Letztendlich glaube ich, Menschen hören anderen Menschen gerne zu. Und wenn man eine Meinung hat und wenn man fachlich kompetent ist und für den anderen, für Zuhörer was Relevantes dabei ist, wird man auch gehört. Es kann gut sein, dass unser Podcast überhaupt keinen interessiert. Warten wir es mal ab. aber einfach machen, wie bei so vielen Sachen im Leben. Einfach machen. Man wächst da rein in viele Sachen.
Ich finde das ein super schönes Schlusswort. Vielen Dank, Christian. Hier in der Nullnummer von ReadMe, Gespräch mit AutorInnen. Hier wird es dann bald weitergehen und dann wechseln wir zum Glück die Seiten. Dann wirst du die Leute interviewen zu ihrer AutorInnenschaft. Hast du noch irgendwas, was du jetzt zum Schluss dieser Nullnummer den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben willst?
Ich glaube, ich sollte dich auch mal interviewen, weil du vertrittst ja die Verlagsseite. Im Grunde sprechen ja Autoren mit anderen Autoren, also ich als Autor spreche mit anderen Autoren. Der Verlag ist da ja noch gar nicht dabei. Das wäre ja auch mal ganz spannend, die Verlagsseite ein bisschen kennenzulernen. Wie funktioniert Vertrieb? Wie funktioniert Satz? Wie funktioniert das Lektorat? Wie wird das intern entschieden, dass Bücher verlegt werden sollen oder nicht? Das wäre auch mal interessant. Vielleicht möchtest du auch mal Kandidat sein und auf der anderen Seite auch sitzen. Nicht nur Autoren, sondern vielleicht auch aus der Administration. Na gut, sei es drum. Ich danke dafür, dass du die Zeit genommen hast, das Format ein bisschen vorzustellen. Und dann wird es bald weitergehen mit anderen Autoren. Und dann stelle ich die Fragen, nicht nur du.